Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir machen weiter hier im Kapitel 2 über organisatorische und physikalische Aspekte. Wir haben begonnen mit dem Sicherheitskonzept, was jeder machen muss, der für die Sicherheit der Informationstechnik in einem Bereich zuständig ist. Es besteht aus verschiedenen oder zur Erstellung eines Sicherheitskonzepts muss man erstmal einige Analysen durchführen. Man muss sich erstmal eine grundsätzliche Einstellung zur Sicherheit zulegen. Das ist mit der Definition des Sicherheitsbedürfnisses gemeint. Es gibt eben Leute, die sind etwas großzügiger und andere sind etwas ängstlicher oder sorgenvoller, vielleicht auch aus gutem Grund. Und darüber muss man sich im Klaren werden. Dann kommt die Schwachstellenanalyse, die auch bedeutet, dass ich mir erst Gedanken machen muss, was sind denn meine schützenswerten Güter oder Dienste? Und bei denen muss ich mir dann angucken, wie könnten die eventuell bedroht werden? Also wo haben sie Schwachstellen und durch was oder durch wen könnten diese Schwachstellen ausgenutzt werden? Idealerweise komme ich dann am Ende dieser Bedrohungsanalyse oder sogar der Risikoanalyse zu einer quantitativen Einschätzung des Risikos. Das heißt, ich kann meinen Schaden quantifizieren, der eintritt, wenn ein solcher Angriff gelingt oder diese Katastrophe eintritt, und kann außerdem noch quantifizieren, wie wahrscheinlich diese Katastrophe oder dieser Schaden ist. Und aus dem Produkt von Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit haben wir dann sozusagen als Schadenserwartungswert das, was man Risiko nennt. Und diesen Risiken, davon wird es mehrere geben, gegenübergestellt wird dann, werden die Kosten, die entstehen, wenn man sich gegen dieses Risiko absichern möchte durch entsprechende Maßnahmen. Und dann ist es eben eine Entscheidung, die man treffen muss, ob man das Risiko trägt, ohne etwas dagegen zu tun, oder ob man tatsächlich Gegenmaßnahmen ergreift. Das ist dann die Kosten-Nutzen-Analyse. Und wenn wir das abgeschlossen haben, dann sind wir soweit, dieses Sicherheitskonzept aufzustellen, was dann schon ein längliches Dokument ist, je nachdem, wie groß und umfangreich das Unternehmen ist und was sinnvollerweise in unterschiedliche Abschnitte gegliedert ist, die in unterschiedlichem Detailgrad beschreiben, was im Bereich der IT-Sicherheit getan werden soll. Also Grundsätze, wo beschrieben wird, welche grundsätzliche Einstellung das Unternehmen zur IT-Sicherheit hat. Dann Standards, die noch relativ unspezifisch sind bezüglich der konkreten Systeme und Programme, die man verwendet, und die konkreten Handlungsanweisungen, bei denen dann genau drin steht, was wann von wem getan werden muss. Soweit zu diesem Sicherheitskonzept. Wir kommen dann zum zweiten Kapitel, zum zweiten Abschnitt innerhalb dieses Kapitels, auch Aspekte, die in diesem Sicherheitskonzept berücksichtigt sein sollten, die jetzt weniger die absichtsvollen Angriffe betreffen, sondern eher unachtsames Umgehen oder auch Umwelteinflüsse oder Einflüsse höherer Gewalt. Und damit wollen wir jetzt hier anfangen. Ich hoffe, der geht. Die physische Sicherheit ist natürlich Voraussetzung dafür, dass wir auch eine logische Sicherheit haben. Hier geht es also um die Integrität der Rechner, der Kommunikationseinrichtungen und Speichermedien bezüglich physischer Gefahren. Und das können eben sein allgemeine Umwelteinflüsse, höhere Gewalt, fahrlässiges Verhalten der Benutzer oder auch böswilliges Verhalten der Benutzer oder auch der Nichtbenutzer. Es gibt natürliche Feinde des Computers und einer der natürlichen Feinde ist Staub und Schmutz. Deswegen bilden Staubpartikel eine Gefahr für Leseköpfe, insbesondere bei Magnetbändern. Plattengeräte sind ja inzwischen relativ gut versiegelt, sofern das nicht irgendwelche Wechselmedien sind, sodass dieser Gefahr inzwischen nicht mehr besteht. Aber trotzdem sollte man darauf achten, dass man möglichst in staubfreier Atmosphäre seine Rechner betreibt. Rechner verfügen ja selbst normale PCs über Ventilatoren mit Luftfiltern. Und diese Luftfilter sollten gelegentlich gewechselt werden. Und es schadet auch nichts, so einen PC gelegentlich mal aufzuschrauben und mit dem Staubsauger drüber zu gehen, weil Staub grundsätzlich auch leitend sein kann. Und wenn sich über Jahre hinweg in einer nicht gerade staubarmen Umgebung da der Dreck absetzt, dann kann das schon mal Ursache für einen Absturz und erheblichen Schaden sein. Rechner sind auch etwas empfindlich, was die Temperatur betrifft. Typische Umgebungstemperaturen liegen in dem Bereich, der auch uns angenehm ist. Also wenn wir schwitzen, schwitzt der Computer auch und wenn wir frieren, friert der Computer auch. Typische Umgebungstemperaturen zwischen 10 und 32 Grad. Wenn es heißer wird, dann kann es zu Ausfällen kommen. Platten, Leseköpfe in den Platten können Berührung mit der Oberfläche kriegen. Und deswegen muss man eben bei größeren Anlagen für Klimatisierung sorgen. Ich erinnere mich an eine Situation, als ich mal vor 25 Jahren für so ein IBM Mainframe zuständig war. Den haben wir im Rahmen eines Forschungsprojektes mit IBM zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir hatten keine geeigneten Rechnerräume mit Klimatisierung und Doppelboden. Das heißt, es musste ein ganz normales Büro freigeräumt werden. Und da hat man dann diese dicken Hobel da 80er Jahre hingestellt. Das war Drehstrom, Plattengeräte, mehrere Schränke und eine Zentraleinheit, auch ein großer Schrank. Und es war schon eindrucksvoll, wenn man da den Power-On-Knopf gedrückt hat und dann lief so die Power-On-Sequence ab, ein Gerät nach dem anderen, hat sich so im 5-Sekunden-Abstand eingeschaltet und die Ventilatoren und Motoren sind hochgefahren. Und wenn alles dann hochgefahren war, dann hat es ein ziemliches Getöse gemacht und in der Größenordnung von 6 Kilowatt produziert. Und 6 Kilowatt ist relativ viel für einen Raum mit 20, 25 Quadratmeter, sodass wir dann eine Klimaanlage einbauen mussten, aber aufgrund der räumlichen Begrenzung eben irgendwie so ein Fenstergerät, was auch so eine Leistung von 6, 7 Kilowatt hatte, die es also wegschaffen konnte. Das Problem war nur, dass im Sommer es vorkommen konnte, dass irgend so ein Rohr, in dem jetzt das Wasser da nach draußen floss, konnte vereisen durch starke Belastung von dem Klimagerät. Und ich bin mal sonntags dann, wir haben die Kiste oft durchlaufen lassen am Wochenende, ich bin dann sonntags mal zufällig reingekommen und dann war diese Vereisungssituation gegeben. Die Raumtemperatur war bei 37, 38 Grad und nach der Spezifikation der Platten hätte es schon längst zu Ausfällen kommen müssen, weil die haben irgendwie nur 33, 34 Grad vertragen damals. Zum Glück ging es gut, ist nichts kaputt gegangen, aber ab diesem Zeitpunkt haben wir das Gerät dann am Wochenende immer, vor allen Dingen im Hochsommer, am Wochenende immer runtergefahren, um zu vermeiden, dass durch Ausfall der Klimatisierung unser Rechner kaputt geht. Feuchtigkeit, da gilt Ähnliches. Auch da gelten Bedingungen, wie sie für den Menschen günstig sind, sind auch für den Rechner günstig. Also eine Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 70%. Zu feucht heißt Kondensation und unter Umständen leitende Überbrückungen, wo man keine haben will. Und wenn es zu trocken ist, dann gibt es statische Aufladung, die auch schädlich sein kann. Feuchtigkeit kann aber auch entstehen durch defekte Decken. Wir hatten da an der Universität, an der ich vorher war, unsere Hochleistungsrechner in einem Flachbau untergebracht. Flachbau heißt dann auch eine Flachdecke, also kein richtiges Dach, sondern irgendwie so eine große Fläche, die üblicherweise sehr schwierig dicht zu halten ist. Und irgendwann kam es dann auch, dass das Dach undicht wurde. Und zum Glück war die Stelle, wo es dann relativ kontinuierlich vom Dach tropfte, etwa 40 Zentimeter neben unserer 2-Millionen-Kiste, die wir gerade beschafft hatten. Wir haben dann eben, was man halt üblicherweise macht, einen Eimer drunter gestellt. Und das war dann auch eine Lösung, die ein halbes oder dreiviertel Jahr so halten musste, bis dann endlich das Dach repariert wurde. Also auch hier in unseren Breiten gibt es Situationen, wo man sich gegen sowas, gegen eindringendes Wasser in dieser Form schützen muss. Vibration ist auch ein Grund für Rechnerausfälle. Es sind Situationen bekannt, wo dadurch, dass draußen Bauarbeiten waren und dann irgendwelche Raupenschlepper immer hin und her gefahren sind, die natürlich eine gewisse Vibration für das ganze Gebäude produziert haben, dann auch auf die Dauer sich Steckverbindungen im Rechner gelöst haben durch die Vibration und dadurch zu Ausfällen geführt haben. Der natürliche Feind der Tastatur sind Getränke und Krümel. Deswegen dürfen Sie sich nicht wundern, wenn in vielen Poolräumen der Universität Ess- und Trinkverbot herrscht. Es gibt unzählige Fälle, wo eben durch eine umgekippte Cola in so eine Tastatur das Ding kaputt gegangen ist. Und es gibt auch Fälle von absichtsvollem Kaputtmachen von Rechnern. Also insbesondere von amerikanischen Universitäten sind da Fälle bekannt. Die scheinen unter einem wahnsinnigen Druck zu stehen, ihre Hausaufgaben rechtzeitig abzuliefern und die Entschuldigung, dass der Rechner ausgefallen war und dass man deswegen die Hausarbeit nicht abliefern konnte, scheint eine übliche zu sein oder jedenfalls eine akzeptierte zu sein. Jedenfalls sind Fälle bekannt oder ist ein Fall bekannt, wo ein Student dann wirklich becherweise Cola durch den Lüfter in den Rechner gekippt hat, um das Ding zum Ausfallen zu bringen, um dadurch eine Entschuldigung zu haben, dass er seine Hausarbeit auf diesem einzigen Rechner, mit dem man diese Hausaufgaben machen konnte, nicht rechtzeitig fertig gekriegt hat. Es gibt auch Fälle, wo Krümel in der Tastatur der Systemkonsole, die insofern privilegiert war, als eben ganz bestimmte Kommandos nur von dieser Systemkonsole kommen konnten, diese blockiert haben, sodass das System nicht mehr vom Systemadministrator bedienbar war. Es gab auch schon berühmte Motten und Spinnen in der Frühzeit der Informatik, die berühmte Ausfälle hervorgerufen haben. Also insofern ist Debugging auch in einem anderen Wort zu verstehen als in dem üblichen. Spannungsschwankungen gibt es auch in unseren Breiten, wenn Sie irgendwo in anderen Ländern sind. Die Kollegen und die Kommilitonen, die beispielsweise im Rahmen unseres Afghanistan-Projekts in Kabul dabei waren, um dort ein Universitätsrechenzentrum aufzubauen, die können sicher ihr Lied davon singen, dass nicht nur Stromausfälle, sondern extreme Spannungsschwankungen auftreten können. Aber das ist etwas, was auch bei uns passieren kann. Also es gibt, sind Situationen bekannt, wo allein schon dadurch, dass man im Rechnerraum, dass eine Putzfrau den Staubsauger oder was eingeschaltet hat, dass dann eine Spannungsspitze entstanden ist, die bei einem empfindlichen Netzteil zu einem Ausfall gesorgt hat. Ja, dann gibt es auch Induktion durch Starkstromleitungen, Mobiltelefone und andere Sender. Sie wissen, dass es immer noch gilt, dass man im Flugzeug sein Mobilgerät ausschalten muss, weil man Sorge hat, dass die empfindliche Elektronik und die Rechner des Bordcomputers eventuell das Übel nehmen. Deswegen sind auch Rechenzentren üblicherweise mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung ausgestattet, sodass also Strom etwas gepuffert werden kann, sodass zumindest noch Zeit genug bleibt, wenn ein Stromausfall eintritt, um 5 Minuten Reserve zu haben, die dann ausreichen, alle Rechner noch sauber runterzufahren und nicht einfach abstürzen zu lassen. Wenn man irgendwo ein Rechenzentrum betreibt, was nah am Wasser liegt, wo man mit Überschwemmungen rechnen muss, muss man eben da auch Vorsorge treffen, aber auch ein Fehlalarm, der etwa die Sprinkleranlage auslöst im Rechenzentrum und sämtliche Rechner da berieselt, ist sehr unangenehm. Deswegen ersetzt man ja das zum Teil auch das Wasser in der Sprinkleranlage durch andere Chemikalien, die weniger rechnerschädlich sind. Rauch, weil es eben Partikel hat, ist auch nicht gut für Rechner und ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass irgendwo ein Brand sein könnte. Deswegen werden üblicherweise Rauchmelder angebracht, auch im Doppelboden oder in der abgehängten Decke, weil eben das auch an irgendwelchen Komponenten auftreten kann, die man jetzt nicht so sieht und dass da Kabelbrände entstehen können. Gegen Explosionen ist es schwierig, sich zu schützen, aber es gibt da auch Empfehlungen, dass man vielleicht die Rechner jetzt nicht gerade da am Fenster hat, wenn von draußen irgendwie was reinfliegt oder die Fenster bersten, sondern ein bisschen weiter hinten. Und dass man vor allen Dingen auch seine Sicherungsbänder an einem anderen Ort aufbewahrt, als die Rechner positioniert sind. Auch bei Erdbeben kann man sich nicht ernsthaft sichern, nur wenn es vielleicht schwache Erdbeben sind, dann könnte man dafür sorgen, wenn man die Rechner nicht so aufstellt, dass sie, wenn der Tisch wackelt, dann runterfallen, dass man sie auf diese Art und Weise vor Schaden bewahrt. Das waren jetzt Dinge, die eher auf unachtsame Nutzer oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Aber natürlich, wenn jemand absichtsvoll Schaden anrichten will, dann gibt es natürlich jegliche Form von Vandalismus. Dieser Student da in den USA mit seinem Cola durch den Lüfter ist so ein Fall von Vandalismus. Aber aus gleichem Anlass gab es auch Studenten, die damals noch diese Ethernet-Kabel, die jeden Rechner wirklich miteinander verbunden haben in so einem lokalen Netz, um dann zum nächsten Switch zu gehen. Der hat den einfach vom Switch runtergenommen, dieses Ethernet-Kabel, und hat es an 110 Volt gelegt. Und dann waren eben auch alle Rechner an dieser Strecke entlang kaputt. Und der hatte wieder eine Ausrede, warum er seine Hausarbeit nicht rechtzeitig abgeben konnte. Diebstahl ist so ziemlich das Übliche. Also geklaute Notebooks in ICEs ist ein Standardthema für die Polizei. Ich hatte ja erzählt, ich habe meins auch verloren im letzten November. Und da ist es eben weniger der Verlust eines Notebooks von 1.000 oder 2.000 Euro als vielmehr der Verlust der vielen Daten, die da drauf sind und zum Teil auch der vielen sensiblen Daten, die da drauf sind, Firmengeheimnisse, Kundeninformationen, die lieber nicht in fremde Hände, am besten nicht in die der Konkurrenz kommen. Abhören ist ein Problem, hängt natürlich auch davon ab, wie das Sicherheitsbedürfnis jeweils ist. Sie wissen, dass man die Hochfrequenzstrahlung eines Bildschirms, und damit sind nicht nur die alten Kathodenstrahlröhren gemeint, sondern auch die Flachbildschirme, dass man die durchaus auf bis mehrere zig Meter, bis zu 100 Meter Entfernung auslesen kann, mit einem Equipment, was gar nicht so teuer ist und was sich ein begabter Bastler relativ schnell zusammenstellen kann. Und dann können Sie wirklich mitlesen, was da drüben im Gebäude an Bildschirminhalten sichtbar ist. Das muss man einfach, sollte man einfach wissen, dass diese Möglichkeit besteht. Wenn also jemand Interesse hat, an solche Bildschirminhalte dranzukommen, dann muss man sich schon relativ gut schützen. WLAN war lange Zeit auch ein Problem. Mittlerweile sind die ganzen WLAN-Router-Hersteller dazu übergegangen, bereits vorinstalliert einen entsprechenden Schlüssel einzubauen, sodass Sie heute eigentlich kaum noch, wenn Sie da so in die Nachbarschaft hineinlauschen, offene WLANs wahrnehmen. Aber es gibt immer noch Fälle. Woran man auch oft nicht denkt, ist, dass harmlose Geräte wie Drucker als Sicherheitsloch unangenehm aufgefallen sind. Es gibt häufig Situationen, dass einzelne Benutzer einen Druckauftrag absetzen mit Informationen, die sehr sensibel sind. Kann auch mal eine Passwortliste sein oder hier an der Uni eine Musterlösung einer Klausur, bevor sie geschrieben ist, und sich vertan hat in der Wahl des Druckers und das Dokument eben nicht in dem gewünschten Drucker, sondern aus Versehen auf dem Drucker ausgegeben wird, der auf dem Flur steht. Sowas passiert häufiger, als man denkt. Und was man auch berücksichtigen sollte, ist, dass wenn so ein Dokument auf den Drucker übertragen wird, so als Postscript, dass es dann üblicherweise noch in dem Drucker nach dem Drucken vorhanden ist und, wenn man sich mit dem Drucker gut auskennt, nochmal ausgedruckt werden kann. Das heißt, es findet in der Regel kein explizites Löschen des Dokuments im Drucker nach dem Ausdrucken statt. Dass man wenn man irgendwo arbeitet und den Bildschirmplatz kurz verlässt, dass man den entsprechend lockt oder sich ausloggt, sollte inzwischen auch klar sein. Das war schon damals, als ich Informatik studiert habe, so ein beliebtes Spiel bei den Kommilitonen. Ein Anwendungsprogramm, damals war ja alles noch nicht grafisch, sondern hatte man nur so Kommandozeilen, Interaktion, und die haben dann so Programmchen geschrieben, die eine Ausgabe produziert haben, die genauso aussah wie das Betriebssystem, wenn man Login sagt, und haben dieses Programm gestartet, sind davon gelaufen, und dann kam eben der Kommilitone und hat sich eingeloggt, dann kam eben Login und dann Passwort und so, und dann gab es irgendwie eine kryptische Fehlermeldung und das Ganze hat sich beendet, und dann kam erst das richtige Login vom Betriebssystem, und die meisten haben gar nicht gemerkt, dass sie da einem Fake aufgesessen sind und beim ersten Mal gar nicht mit dem Betriebssystem geredet haben, mit der Authentisierungs- oder Login-Funktion, sondern mit dem Programmchen eines Kommilitonen, der auf diese Art und Weise Logins und Passwörter gesammelt hat. Also Sie müssen schon wissen, wenn Sie mal irgendwo Ihr Passwort eingeben, dass dieses Programm, dem Sie Ihr Passwort anvertrauen, auch wirklich das ist, dem Sie es geben wollen. Und das ist manchmal bei den vielen Fenstern, die da so aufpoppen und irgendwelche Pins und Tans und Passwörter haben wollen, nicht immer so ganz klar. Das Wichtigste überhaupt, wenn wir über Datensicherheit reden oder über IT-Sicherheit, sind Sicherungen der Daten. Deswegen Frage an Sie, wer sichert regelmäßig die Daten seines persönlichen Rechners? Das ist fast die Hälfte. So, dann müsste ich jetzt eigentlich sagen, diejenigen, die nicht gestreckt haben, die stehen jetzt sofort aus, gehen nach Hause und machen Datensicherung, anstatt hier weiter rumzusitzen, weil das ist wichtiger, als diese Vorlesung jetzt zu besuchen. Nehmen Sie das ernst. Okay, gut. Aber machen Sie es auch wirklich. So ein Plattencrash, der kommt halt einfach, ne? Und irgendwann ist es weg und dann, es ging jahrelang gut, aber Platten unterliegen einem Verschleiß und wir, die wir halt sehr viele Rechner betreiben und Servermaschinen betreiben mit RAID-Systemen, wir wissen, wie häufig das passiert, dass so eine Platte schlapp macht und Sie haben halt in der Regel nur eine in Ihrem Notebook. Und auch wenn es noch nie passiert ist, es kann jeden Moment passieren. Und dann müssen Sie sich überlegen, was das heißt für Sie, wie groß der Verlust ist. Oder ob Sie froh sind, dass Sie Ihren ganzen alten Datenschrott los sind, kann natürlich auch sein. Okay, also Besitz einer aktuellen Sicherungskopie bedeutet, dass der Zustand vor dem Verlust wiederhergestellt werden kann. Und da eben der Inhalt der Daten in der Regel sehr viel wichtiger ist als der Rechner selbst, ist das eben eine der wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen überhaupt. Insofern helfen Sicherungskopien gegen Feuer, Wasser, Hacker, Programmierfehler und dusselige Benutzer, sofern es um Zerstörung, um Absicherung gegen Zerstörung von Daten geht. Als Speichermedien kommen im Moment in Frage natürlich Festplatten jeglicher Art, vor allen Dingen diese schönen preiswerten, die man da so relativ handlich auch immer mitschleppen kann und die für wenige zig Euro einige hundert Gigabyte Volumen bieten. Das ist natürlich eine sehr komfortable Geschichte, aber wenn es um größere Datenmengen geht, dann greift man auf Bandkassetten zurück, sind zum Teil richtig spannende Geräte. Wenn Sie mal hier bei uns in Berlin die Gelegenheit haben, das Konrad-Zuse-Institut zu besichtigen, das ist so eine Berliner Gemeinschaftseinrichtung, wird von den Berliner Forschungsinstitutionen und den drei Berliner Universitäten als Hochleistungsrechenzentrum benutzt, ist direkt neben dem Informatikgebäude in der FU untergebracht. Die haben im Keller solche Bandkassettensysteme, das sind kleine Räume, so wie so ein Igloo rund, und da kann man reingehen und da innen drin sind die ganzen Wände voll mit solchen Waben, mit solchen sechseckigen Waben, und in jeder Wabe liegt eine solche Bandkassette. Und in der Mitte ist ein Roboterarm, der dann blitzschnell irgendwo hinsaust und eine von diesen Kassetten aus der Wabe nimmt und in ein Lesegerät bringt. Innerhalb von weniger als einer Sekunde hat er dieses Ding montiert. Und da schafft man dann eben Sicherungsplatz in der Größenordnung von einigen Terabyte. Und das benutzt, von denen haben die zwei Stück da rumstehen. Also praktisch richtig raumgroße Geräte, könnte man sagen. Ja, für kleinere Sicherungsbedarfe kommen natürlich auch CDs oder DVDs in Frage. Das muss jeder sich selbst überlegen, wie er das am besten macht. Ja, über die Ursachen für Datenverlust, gegen den man sich eben schützen kann durch Sicherungskopien, hatten wir schon geredet. Wenn man sichert, dann gibt es verschiedene Arten der Sicherung. Zum Beispiel der sogenannte Day Zero Backup, was bedeutet, ich stelle den jungfräulichen Zustand des Systems her. Ja? Aha, gut. Danke für die Information. Ich war das letzte Mal vor 1,5 Jahren, glaube ich, dort. Insofern. Aha, okay. Aber es ist, lohnt sich trotzdem, selbst wenn diese Bandroboter nicht mehr da sind, allein auch dieses Feuerlöschsystem für die Hochleistungsrechner, die dort installiert sind, ist sehr eindrucksvoll. Also bei der nächsten Lange Nacht der Wissenschaften im Juni gibt es die Gelegenheit, auch dieses ZIP, dieses ZUSE-Institut zu besichtigen. Ja, das braucht man eben, um diesen Anfangszustand wiederherzustellen und so einen Anfangszustand sollte man auch herstellen, jedes Mal, wenn man ein neueres, komplexeres Software-System installiert. Manche Systeme machen das automatisch von alleine, einen solchen Wiederherstellungspunkt setzen, dass man, wenn mit der Software-Installation was schief geht, das sauber rückgängig machen kann, also das System wieder in exakt den Zustand bringt, in dem es war, bevor man dieses System installiert hat. Komplettsicherung heißt eben eine Kopie jeder einzelnen Datei, komplett, wie der Name eben sagt. Das jeden Tag zu machen, ist natürlich ein bisschen zu aufwendig, wenn es um Terabytes geht. Deswegen geht man dazu über, differenzielle Sicherungen zu machen, das heißt Komplettsicherungen seltener und zwischendurch sogenannte differenzielle Sicherungen. Das heißt, eine Kopie jeder Datei, die seit der letzten Komplettsicherung modifiziert wurde oder hinzukam. Das ist dann prozentual, wie Sie sich denken können, sehr viel weniger als eine Komplettsicherung. Man kann das noch weiter runterfahren, indem man eine inkrementelle Sicherung macht, während man hier immer ändert, was sich bezüglich der Komplettsicherung geändert hat, wird bei der inkrementellen Sicherung nur das gesichert, was sich bezüglich der letzten inkrementellen Sicherung geändert hatte. Ja? Also wenn Sie hier eine Komplettsicherung haben, dann heißt differenzielle Sicherung, wenn Sie hier eine weitere machen, die Änderungen seither. Und wenn Sie die nächste Sicherung machen, die Änderungen seither und bei der nächsten Sicherung auch, die Änderungen seither, Bezugspunkt ist also immer die Komplettsicherung. Wenn Sie inkrementell vorgehen und haben hier eine Komplettsicherung, dann machen Sie Ihren ersten Schritt der inkrementellen Sicherung mit Bezug auf die Komplettsicherung. Aber die nächste inkrementelle Sicherung bezieht sich dann nur auf diesen Zustand. Und der Nachteil ist halt, dass Sie hier wahnsinnig lange Ketten aufbauen, sodass, wenn hier der Crash einsetzt, dass Sie dann diese ganze Kette Sie müssen dann die Komplettsicherung einspielen und diese ganze Kette von inkrementellen Änderungen seit der letzten Komplettsicherung. Wenn Sie differenziell sichern, dann müssen Sie nur die Komplettsicherung einspielen und diese letzte differenzielle Sicherung. Also immer ein Kompromiss zu finden zwischen der Menge von Daten, die man jeweils sichert, und dem Aufwand, den man hat, wenn man tatsächlich die Daten wiederherstellen muss. Gut, üblicherweise macht man eine Kopie, das wurde hier ja schon deutlich. Also so eine Strategie könnte sein, dass man Komplettsicherungen macht, etwa am Ende jedes Jahres und am Anfang jedes Monats für die letzten 12 Monate, sodass Sie dann Komplettsicherungen hätten von 2003 bis 2007. Sie sehen, die Folien sind vom letzten Jahr, die habe ich nicht angepasst. Komplettsicherungen der letzten Jahre, und vom letzten Jahr hätten Sie dann eben auch die kompletten Monatssicherungen, und für den aktuell laufenden Monat haben Sie dann differenzielle Sicherungen an jedem Tag gemacht, die den Unterschied zu dieser letzten Komplettsicherung enthalten. Dann gibt es noch eine Möglichkeit der Tandem-Sicherung, das heißt, man arbeitet mit zwei unabhängigen, verzahnten Sicherungssystemen, mit einer Serie A und einer Serie B, was man auch wiederum aufteilen kann in komplett und differenziell. Damit hat man ein bisschen mehr Sicherheit bezüglich Fehler des Backup-Mediums, wenn also die Sicherungsbänder irgendwie eine Macke haben. Und deswegen muss man ja auch immer darauf achten, dass man regelmäßig die Bänder, die man hier beschreibt, oder die Medien, auf die man die Backups bringt, Probe liest, um festzustellen, dass die Schreibvorgänge auch erfolgreich waren. Man muss auch daran denken, dass Bänder dem Verschleiß unterliegen und nicht beliebig oft beschrieben werden können, also ab und zu dann mal neue Bänder kaufen und nicht glauben, man könne die jetzt mehrere tausend Mal beschreiben, ohne dass die an Qualität verlieren. Und natürlich ist auch die darauf gespeicherte, magnetisch gespeicherte Information unterliegt auch dem Verfall, sodass nach einiger Zeit da sicher gehäuft Lesefehler auftreten. Es ist auch schon der Fall aufgetreten, gerade als man nach der Wiedervereinigung die DDR-Geschichte aufarbeiten wollte, dass einem da Bänder in die Hand fielen, für die es gar keine Lesegeräte mehr gab. Also auch da muss man aufpassen, dass überhaupt noch Geräte existieren, mit denen man diese Medien noch weiterverarbeiten kann. Wenn die Möglichkeit besteht, sollte man auf diesen Medien den Schreibschutz aktivieren, natürlich auch Ordnung schaffen, das heißt saubere, eindeutige Etikettierung und übersichtliche Buchführung. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie das regelmäßig machen, aber die Bänder da irgendwie in einem Haufen in der Ecke gestapelt werden, ohne Beschriftung. Dass man von solchen Komplettsicherungen Duplikate anlegt und diese Duplikate an einem anderen Ort aufbewahrt, also an einem dritten Ort. Lagerung natürlich auch geschützt vor Diebstahl, Wasser und magnetischen Wellen. Sie erinnern sich an diesen Systemverwalter, der die Bänder auf seine Subwoofer in der Hutablage gelegt hatte. Dann sollte man gegebenenfalls, wenn sensitive Daten sind, die Daten verschlüsseln. Und wenn man sie verschlüsselt beim Sichern, dann sollte man natürlich sicherstellen, dass der Schlüssel nicht verloren geht, weil sonst haben Sie sie zwar sicher, aber Sie kommen auch selber nicht mehr dran. Ja, und wenn Sie alte Bänder haben, dann müssen die eben nach einer gewissen Zeit auf neue Medientypen kopiert werden. Also alte Bänder dann auf DVDs packen oder auf neue Bänder packen, solange die Magnetisierung noch nicht verloren gegangen ist. Archivare machen sich ja durchaus Gedanken heute, inwieweit die üblichen Medien, die man heute benutzt, wie DVDs, wie lange die eigentlich halten und welche Strategien man da fahren soll, wenn man langfristig dran denkt, eben Daten und Informationen zu archivieren, die Jahrhunderte oder Jahrtausende überdauern sollen. Papyrus hat es durchaus geschafft, so lange haltbar zu sein. Ob sich die DVD als genauso haltbar erweist wie Papyrus, ist noch eine offene Frage. Neben diesen organisatorischen Aspekten muss ein Betreiber von informationstechnischen Anlagen auch rechtliche Aspekte berücksichtigen. Wir befinden uns ja nicht in einem rechtsfreien Raum, sondern mit dem Einzug der Informationstechnik in alle Lebensbereiche mussten dann natürlich auch viele Paragraphen, beispielsweise des BGB oder des Strafgesetzbuchs, angepasst werden, erweitert werden, um eben die Delikte mit zu erfassen, in denen der Computer eine Rolle spielt, beziehungsweise es musste auch eine ganze Reihe von neuen Gesetzen verabschiedet werden. Ja, insofern ist auch ein Angriff auf Rechensysteme auch nur der Versuch eines Angriffs unter Umständen schon strafbar, sodass ich Ihnen also nur dringend empfehlen kann, wenn Sie mal Ihre Künste ausprobieren wollen, vorher mit dem Betreiber der Rechenanlage sich kurz zu schließen, ob ihm das auch recht ist oder ob er das vielleicht als unfreundlichen Angriff sieht. Ich meine, Sie würden auch nicht jetzt irgendwo in Zehlendorf die einzelnen Villen abklappern, an der Hintertür gucken, ob die Tür aufgeht und dann sagen, ja, ich wollte Sie nur darauf hinweisen, dass Ihre Hintertür nicht abgeschlossen ist, ansonsten habe ich kein Interesse, weiß nicht, ob man Ihnen das so abkauft. So, gucken wir doch mal ganz kurz drüber, was so alles mit Strafe bedroht ist im Strafgesetzbuch. Sie sehen an dem A hier, dass es eben ein Zusatz ist. Es gab schon vorher einen Paragraph 202, aber der wurde jetzt eben um Computeraspekte erweitert. Also das Ausspähen von Daten ist bedroht oder ein Betrugsdelikt, was mit Hilfe eines Computers durchgeführt wurde, ist auch mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bedroht. Das Erschleichen von Leistungen, Freeriding, wenn es Ihnen irgendwie gelingt, das Telefonabrechnungssystem zu knacken, dass Sie umsonst telefonieren können oder sowas, das wäre eine Erschleichung von Leistung, ist mit Strafe bedroht. Auch der Versuch ist strafbar. Fälschung, Beweis erheblicher Daten. Wenn Sie, auch den Fall hatte ich erwähnt, dann irgendwie Ihre Systemuhr zurückstellen, um eine E-Mail in die Vergangenheit zu schicken, dann kann das auch in diesem Sinne eine Fälschung, Beweis erheblicher Daten sein, je nachdem, in welchem Zusammenhang diese E-Mail steht. Dann Modifikation von Daten, wer rechtswidrig Daten löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert. Sabotage im weitesten Sinne, physisch, logisch, ist strafbar. Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten, der sogenannte Hackerparagraf, der relativ neu ist, und wo alle Experten auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, wie könnt ihr denn sowas verabschieden? Das entzieht unserer Arbeit ja völlig den Boden. Also, wer eine Straftat vorbereitet, indem er Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten ermöglichen oder Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. Das heißt zum Beispiel, ein Passwortcracker, den ein Rechenzentrum gegen sich selbst benutzt, um herauszufinden, welche Benutzer schwache Passwörter haben, um dann diese Benutzer darauf hinzuweisen, sie mögen sich bitte ein stärkeres Passwort zulegen, ist Besitz eines solchen Computerprogramms und unterliegt der Strafe nach § 202a. Wo kein Kläger ist, meinen Sie?
Also ich meine, wenn das Rechenzentrum jemand bestellt, dann muss es den ja nicht anzeigen, dann wird das hier nicht passieren, oder?
So ist es. Aber trotzdem, der ist in der Welt. Mir sind keine Fälle bekannt, wo jetzt etwa zum Zwecke der Ausbildung, ich meine, wir wollen Sie ja auch mit solchen Werkzeugen schützen. Das ist ja so, als wenn ich hergehen würde und sage, der Besitz eines Dietrichs zum Öffnen von Schlössern ist mit Strafe belegt, weil eben Diebe einen Dietrich brauchen, um irgendwo einzubrechen. Aber genauso braucht natürlich der Schlüsseldienst einen Dietrich, weil er eben im Auftrag der Eigentümer tätig wird. Und ähnlich ist es hier, dass eben die Leute, die wirklich Systeme schützen wollen, natürlich auch die Angriffswerkzeuge kennen und haben müssen, um sie gegen sich selbst einzuschätzen und um sie auch analysieren zu können.
Vor allem, wie ist das eigentlich vereinbar mit dem Vorhaben der Regierung, einen Bundestrojaner zu entwickeln?
Das ist wieder was anderes. Das ist wieder was anderes, weil die Strafverfolgungsbehörden sind ja noch von diesen Sachen hier ausgenommen. Die haben ja noch einen speziellen Status. Aber das berührt wiederum andere Gesetze. Also da können wir soweit nicht ausweichen. Aber das ist ein Problem, wo wir sagen, da sind wir nicht so ganz in line mit diesen Paragraphen, mit unserer Vorgehensweise. Aber mir ist noch kein Fall bekannt, wo jetzt tatsächlich ein Staatsanwalt Anklage erhoben hätte in so einer Situation oder gar ein Richter jemanden verknackt hätte. Ja?
Eigentlich gibt es auch genauso wie mit dem Dietrich auch sehr viele Computerprogramme, die nicht nur zum Cracken oder Hacken genutzt werden können, aber auch dazu. Und somit ist es ja eigentlich sehr.
Es ist eine Grauzone, also wo man jetzt die Grenze zieht, dass dieses Computerprogramm, ja, es steht ja da, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist.
Deren alleiniger Zweck.
Ja. Also ganz konsequent wird es ja auch nicht bestraft, dass in Lehnung, also zu dem Paragraphen davor, dass keine Nachrichten unterdrückt werden. Wir wissen ja, dass die gewerkschaftsmäßig gelöscht haben, dass es keine Knastige.
Naja gut, da war es ja sozusagen die Deutsche Bahn AG, die eigene Daten modifiziert hat, oder?
Naja, sie haben E-Mails gelöscht, die...
Dienstliche?
Naja, nicht dienstliche, sondern die von, glaube ich, Gewerkschaftsmitarbeitern und andere Gewerkschaftsmitarbeitern.
Ich sage, da gibt es nur zwei oder drei verschiedene Darstellungen. Die eine war, dass die Gewerkschaft illegalerweise die Mailverteiler der Bahn benutzt hätte, was sie nicht darf. Dann gab es die Rechtfertigung der Bahn, dass so viele E-Mails vorgerufen hat, dass ihre Systeme nicht natürlich arbeiten konnten, die keine E-Mails zugestellt werden konnten, weil die Systeme überlastet waren. In dem Moment darf der Administrator diese E-Mail mindestens zurückhalten. Das ist vielleicht nicht immer zurückhalten, um sein System lauffähig zu halten. Das ist genau das Gleiche, wenn du Trojaner beim E-Mail-Verkehr unterdrückst, darfst du sie auch unterdrücken, wenn du das damit rechtfertigst, dass dein System gefährdet ist, wenn ein Trojaner in dein Firmennetzwerk reinkommt.
Kurz zu dem Hacker-Paragraphen. Und zwar gab es ja einen EX-Redakteur, der hat sich eine Selbstanzeige gemacht, weil die EX ja dann einmal pro Jahr oder so auf eine Sicherheits-CD rausbringt, da wo diese Tools ja drin sind, müssen wir genau darunter fallen. Erstens, ja, waren die Strafverfolgungsbehörden etwas überfordert, diese Anzeige zu schreiben, weil sie es bis dahin noch nicht kannten. Und dann wurde das Verfahren jetzt auch wegen Geringfügigkeit eingestellt. Aber zudem hatte das BSI damals ja auch.
Aber trotzdem ist das ist sozusagen, dass man für diese Bereiche das Gesetz nicht anwendet. Das ist aber so eine Art Common Sense. Das Gesetz ist trotzdem in der Welt. Gut, dann gibt es seit 2007 eine Zusammenfassung von anderen Gesetzen, die es vorher gab. Das Telemediengesetz über Zulassungsfreiheit und Informationspflichten betrifft also alle Bereiche, wo jetzt unter Benutzung des Internets mediale Dienste angeboten werden. Und ich will das nicht im Detail durchgehen, Sie können sich das mal im Skript angucken, was da alles geregelt wird, wie es geregelt wird und wer wofür verantwortlich ist. Zum Beispiel die Erhebung personenbezogener Daten nur, soweit dieses Gesetz oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder der Nutzer eingewilligt hat. Dann Nutzungsdaten ist auch so eine empfindliche Geschichte, dass eben beispielsweise die Telekom die Tatsache, wann sie welche Nummer gewählt haben und wie lang sie gesprochen haben, nur zum Zwecke der Abrechnung erheben darf und auch die Daten entsprechend wieder löschen muss, wenn die Abrechnung erfolgt ist. So, Bundesdatenschutzgesetz ist ein weiterer großer Bereich, wofür die Leute damals in den 70er Jahren auf die Straße gegangen sind. Und insofern wundert man sich heute, wie bereitwillig viele Leute Auskunft über intimste Details geben im Internet, wo in den 70er Jahren für sehr viel harmlosere Dinge Massendemonstrationen stattgefunden haben. Ich weiß nicht genau, wie lange die das aufheben dürfen, aber die wollen das wahrscheinlich auch gar nicht so lange aufheben, vielleicht 2-3 Monate oder so. Richtig, wenn sie irgendwie da eine exorbitante Telefonrechnung kriegen. Bitte?
Ich glaube, 80 Tage sind sie speichern.
80 Tage, meint Herr Streibelt. 80 Tage dürfen Sie das speichern.
Wie machen Sie jedenfalls 80 Tage, dann sind Sie stationäres Computer drin. Und bei DSL-Anschlüssen gab es zum Beispiel Diskussionen, ob Sie überhaupt speichern dürfen, wie lange das Internet benutzt wurde. Das soll die Vorrast abschwächen,
wenn Sie auch. Ja, wenn Sie eine Flatrate haben, ist eigentlich egal.
Da dürfen Sie auch gar nicht mehr.
Dann gibt es ein Telekommunikationsgesetz. Ist sozusagen betrifft alles, was ursprünglich mal Fernmeldegeheimnis war, ist entsprechend überarbeitet geworden. Hier ist zum Beispiel die Verpflichtung, den gesetzlich zur Überwachung der Telekommunikation berechtigten Stellen auf deren Anforderung einen Netzzugang für die Übertragung der im Rahmen einer Überwachungsmaßnahme anfallenden Informationen unverzüglich und vorrangig bereitzustellen. Also die Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden. Dann auch hier Datenschutzregelungen im Telekommunikationsgesetz. Auskunftsersuchen der Sicherheitsbehörden, also auch die Sicherheitsbehörden haben überall entsprechende Paragraphen eingebaut, der alle Betreiber zur Kooperation zwingt im Rahmen von Strafverfolgungen. Ich nehme an, diese Daten, die ich aus diesem Buch von dem Herrn Geschonek herausgenommen habe, wie häufig solche Fälle aufgetreten sind in der Bundesrepublik Deutschland, die wird Ihnen Herr Geschonek selbst dann noch vorstellen, wenn er hier seinen Vortrag hält. Insofern kann man hier eigentlich nur wahrnehmen, dass insgesamt immer so eine gewisse Steigerung stattfindet vom alten Jahr bis zum neuen Jahr. Softwarepiraterie, Ausspähen von Daten, Datenveränderung, also all diese Paragraphen, von denen wir gerade gesprochen hatten. Immerhin die Zahl der Delikte im Millionenbereich. Und Betrugsdelikte in diesem Sinne des Strafgesetzbuchs, wie wir es gerade gesehen hatten, 500.000. Gut, soweit dazu. Die TU hat auch so ein Sicherheitskonzept, das ist allerdings nicht mehr aktuell. Das ist noch aus den Zeiten des ZRZ und nicht aus den Zeiten des TUBIT. Ich weiß nicht, ob das TUBIT auch so ein richtiges Dokument in Form eines Sicherheitskonzepts hat. Muss ich mal nachfragen und wenn, dann werden wir es hier aufnehmen. Ansonsten finden Sie nützliche Informationen in Lehrbüchern wie in dem von Pflieger oder Fuhrberg oder Garfinkel Spafford. Sie finden vor allen Dingen, was Sicherheitskonzept und so Basisschutz, Grundschutz betrifft, finden Sie beim BSI nützliche Informationen, also gerade dieses IT-Grundschutzhandbuch. Und wer sich für Internetrecht im weitesten Sinne interessiert, da gibt es ein schönes Vorlesungsskriptum von Thomas Hören, der ist Professor für Internetrecht an der Universität Münster und hat so ein 500-600 Seiten langes Skript als PDF-Dokument zum Runterladen zur Verfügung gestellt. Ansonsten gibt es auch international entsprechende hier Code of Practice und Technologieinformationen. Es gibt also umfangreiche Dokumente und umfangreiche Literatur, was diesen ganzen Bereich der vor allen Dingen organisatorischen Aspekte der IT-Sicherheit betrifft. Jetzt von Ihrer Seite noch Fragen? Gut, dann machen wir mal weiter, weil ich wurde gebeten, mit diesem nächsten Kapitel doch schon ein bisschen voranzukommen. Und damit haben wir den Bereich A der Vorlesung verlassen und kommen jetzt in den Teil B, Techniken. Und da fangen wir an mit elementaren Aspekten der Verschlüsselung. Verschlüsselung ist gar nichts Neues, sondern etwas ganz Altes, was seit mehr als zwei Jahrtausenden eingesetzt wird. Damals hat nämlich schon Cäsar Verschlüsselung benutzt, um an seine Heerführer Nachrichten zu schicken, die nicht, also per Kurier zu schicken, die nicht in feindliche Hände geraten sollten, sodass er, wie wir gleich sehen werden, ein relativ einfaches Kodierungsschema benutzt hat, was aber zu den damaligen Zeiten vielleicht durchaus erfolgreich war. Gut, was heißt Verschlüsselung? Verschlüsselung heißt, Sie haben einen Klartext, M, den Sie durch Anwendung einer Funktion V, der Verschlüsselungsfunktion, transformieren in einen Schlüsseltext oder Ciphertext. Und dann aber, und das ist wichtig, Ihnen eine Entschlüsselungsfunktion zur Verfügung steht, die natürlich zu V passen muss, damit dann, wenn Sie diese Entschlüsselungsfunktion auf diesen Ciphertext V von M anwenden, dann wieder genau der Klartext M herauskommt. Also es muss gelten, dass E von V von M wiederum M ist. Das heißt, die Funktion E, die Entschlüsselungsfunktion, muss in gewisser Weise die Inverse der Verschlüsselungsfunktion sein. Die Einsatzgebiete von Verschlüsselung sind natürlich, dass man versucht, die Vertraulichkeit übertragener Information zu sichern. Das heißt, hier ist sozusagen ein Gerät des Senders und da ist das Gerät des Empfängers. Und zwischendrin liegt zum Beispiel das Internet oder das Telefonnetz oder sonst etwas oder der reitende Bote, jedenfalls feindes Land, wo diese Nachricht unter Umständen in fremde Hände geraten kann. Das kann man nicht verhindern, aber man kann verhindern, dass diese Nachricht irgendwelche Informationen enthält, die sich dem Leser offenbart an dieser Stelle. Dann kann man das natürlich auch zur Verschlüsselung gespeicherter Informationen benutzen. Also wenn Sie sensible Daten auf Ihrem Rechner haben und Sorge haben, dass der Ihnen vielleicht mal geklaut wird, dann sollten Sie diese sensible Information auch gespeichert ablegen. Also nicht nur Information, die übertragen wird, ist gefährdet, sondern auch Information, die irgendwo abgelegt ist, ist gefährdet. Dann kann man Verschlüsselung auch benutzen für Dinge, die einem jetzt vielleicht nicht so direkt einfallen. Zum Beispiel zur Überprüfung der Authentizität von Personen im Sinne einer digitalen Unterschrift, zur Prüfung der Unverfälschtheit von Nachrichten, dass sie wirklich dem Original entsprechen und dass keiner vorher oder unterwegs daran rumgefummelt hat, durch sogenannte Message Authentication Codes. Und man kann auch die Authentizität von Softwarekomponenten damit prüfen im Sinne dieser Zertifikate, was also Ihnen dann nicht sagt, dass dieses Stück Software auch das tut, was es tun soll. Es sagt nur, dass es wirklich von dem Hersteller ist, von dem es kommt. Die einfachsten Verfahren, und das sind eben auch die, die damals von Caesar eingesetzt wurden, sind die sogenannten monoalphabetischen Substitutionen. Das heißt, Sie haben ein Alphabet, aus dem Ihre Nachrichten bestehen. Nehmen wir mal die 26 Buchstaben unseres Alphabets und Sie ordnen in irgendeiner Weise durch eine Tabelle oder durch eine Rechenvorschrift jedem Zeichen ein anderes Zeichen zu. So, und so hat Caesar gearbeitet. Der hat angeblich das immer um drei, einfach um drei geschiftet. Das heißt, aus einem A wurde ein D, aus einem B wurde ein E, also einfach immer drei weiter im Alphabet gesprungen. Und wenn man dann so einen Text liest, der mit so einer einfachen Caesar-Chiffre erzeugt wurde, dann ist das natürlich irgendwie eine Buchstabenfolge, die unsinnig ist. Aber wenn man genauer hinguckt, dann kriegt man sofort raus, dass es sich um eine solche monoalphabetische Substitution handelt und hätte auch damals schon zu Caesars Zeiten durch entsprechende Häufigkeitsanalyse sofort rauskriegen können, wie die Verschlüsselung aussieht und welcher Buchstabe jedem Buchstaben zugeordnet ist. Es gibt nämlich, zumindest wenn man weiß, um was für eine Sprache es sich handelt, aber auch wenn man es nicht so genau weiß, weil die Sprachen sich zum Teil ähneln, unterschiedliche Häufigkeiten der Buchstaben. So ist zum Beispiel in der deutschen Sprache dass E mit 17,48% erfasst über eine große Anzahl sehr unterschiedlicher Texte die wahrscheinlichste, der häufigste Buchstabe, gefolgt von dem N mit fast 10%. Im Englischen ist es ähnlich, allerdings das E hat hier nur 12,5%. Dafür ist das T sehr viel häufiger als im Deutschen. Wenn man also weiß, der Text ist Latein oder Englisch oder Deutsch, dann muss man einfach die Buchstaben zählen. Wenn der Text ein bisschen länger ist, schon ein paar Sätze lang reicht das, und kann dann mit relativ hoher Sicherheit sagen, dass der am häufigsten aufgetretene Buchstabe die Kodierung eines E's ist im Deutschen. Ja?
Wie effizient wäre es eigentlich, das durcheinander zu bringen, indem man abwechselnd mal in der einen oder anderen Sprache schreibt?
Das würde Ihnen, glaube ich, nicht viel helfen, weil eine gewisse Korrelation gibt es da auch. Also es gibt... Ja, obwohl, wenn Sie dann eine ganz andere Sprache wie Finnisch oder Ungarisch oder so, die nicht mal eine indogermanische Sprache sind und die deswegen auch ganz andere Buchstaben noch haben, dann könnte es was bringen. Aber im Prinzip sind alle diese Verfahren, die monoalphabetisch substituieren, ein Klacks für jede Ernst. Für irgendeinen Kryptoanalytiker. Bei den monoalphabetischen, ja übrigens, diese Caesar-Chiffre, die tritt auch an anderen Stellen auf. Sie kennen vielleicht den Film Odyssee 2001 im Weltraum. Da heißt der Computer, der da anfängt durchzudrehen und sich gegen die Menschen wendet, heißt Hell, H-A-L. Und wenn Sie Hell 1 nach rechts schieben, dann gibt es IBM. Was ja damals zu der Zeit der Repräsentant der ganzen Branche war. Monoalphabetische heißt, ein Buchstabe wird fest einem anderen Buchstaben genau dieses Alphabets zugeordnet. Bei den polyalphabetischen Verfahren ist diese feste Zuordnung nicht mehr gegeben, sondern Zeichen werden je nach Kontext immer anderen Zeichen zugeordnet. Und deswegen kommt man an der Stelle mit diesen Häufigkeitsanalysen nicht mehr weiter. Diese Visionärverfahren sind so aufgebaut, dass man einen Schlüssel verwendet, den man einfach unter den Text schreibt und dann Zeichen für Zeichen mit dem Klartext verknüpft. Also hier hätten wir unseren Klartext, alles ist eine Folge von Bits. Und als Schlüssel würden wir Alice nehmen. Und wenn der Schlüssel zu Ende ist, fangen wir mit dem Schlüssel wieder neu an. Wir haben also hier dann Alice, 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 Alice. So. Und dann verknüpfen wir jetzt, und wie wir hier verknüpfen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vorschlag hier, wir repräsentieren jeden Buchstaben durch seine Stellung im Alphabet. A ist 0, B ist 1, C ist 2 und so weiter bis Z gleich 25. Machen das sowohl für den Klartext als auch für den Schlüssel und addieren und kodieren wieder zurück in den Buchstaben. Also 0 und 0 ist 0, also A. L und L, ich weiß es nicht, was L ist, 12 oder so, oder 11, 22, und die 22 entspricht dann dem W und so weiter. Und Sie sehen, dass zum Beispiel dieses L hier auf dem W abgebildet wird, aber das nächste L wird auf ein T abgebildet. Und da ist wieder ein L, das wird auf ein P abgebildet, weil halt jedes Mal unter dem L ein anderer Buchstabe von dem Schlüssel steht. Das ist ein bisschen besser. Man kann das natürlich genauso simpel wieder entschlüsseln. Man muss einfach diesen Schlüssel wieder subtrahieren, modulo 26, und dann kriegt man wieder den ursprünglichen Klartext heraus. diese polyalphabetischen mit diesen kurzen Schlüsseln, die sind nicht übermäßig gut, es sei denn, man wählt den Schlüssel so, dass er mindestens so lang ist wie der Text selber, wie der Klartext. Und dann sind wir bei diesen Vernam-Chiffren. Da muss, wie gesagt, der Schlüssel so lang sein wie der Klartext. Das heißt, man legt zum Beispiel ein Buch zugrunde, Shakespeare, der widerspenstigen Zähmung oder irgendetwas anderes, in einer speziellen Ausgabe. Und dann ist eben die Vereinbarung, dass man jedes Wort, jeden Buchstaben des Klartextes mit dem entsprechenden Buchstaben der Vernam-Chiffre des Schlüssels verknüpft. Und da eben keine Wiederholung des Schlüssels stattfindet, weil der so lang ist wie der Klartext selbst, gibt es auch keine Möglichkeit, da mit irgendwelchen Häufigkeitsangriffen Erfolg zu haben. Besser noch als diese Vernam-Chiffren, bei denen man ja davon ausgehen kann, dass der Schlüssel selbst wiederum ein Text ist, der bestimmte statistische Eigenschaften hat, weil er ja einer natürlichen Sprache angehört. Übrigens sind diese Häufigkeitsanalysen so treffend, dass man sogar Autoren identifizieren kann aufgrund einer Häufigkeitsanalyse. Also Sie können, wenn Sie noch nicht nur einzelne Buchstaben, sondern Buchstabenpaare oder Buchstabentrippel oder Buchstabenquadruppel durchzählen, dann können Sie solche Bilder machen, wo dann in einem bestimmten Maßstab ein Kreuzchen steht, und das ist dann Herr Goethe, und irgendwo anders aufgrund einfach von Buchstabenhäufigkeiten steht, was weiß ich, Schiller oder Kleist oder Lessing oder sonst jemand. Das heißt, man kann, und das wird auch in der Theologie zum Beispiel eingesetzt, um rauszukriegen, ob der 7. Korintherbrief jetzt tatsächlich von Paulus ist oder nicht, macht man solche statistischen Analysen, um zu gucken, weicht Wortwahl und damit statistische Auswertung des Textes von den anderen Texten dieses Autors ab. Also insofern ist das ein erstaunlich präzises Maß. Ja, diese One-Time-Pads als Spezialfall von diesen Vernam-Chiffren bestehen aus einem Schlüssel, der eine zufällige Zeichenfolge ist, die nur einmal verwendet wird, deswegen One-Time. Und für die gilt, wenn man jetzt seinen Klartext hat und den in einer binären Darstellung hier hinschreibt, und dieses One-Time-Pad benutzt, was natürlich Sender und Empfänger oder Verschlüsseler und Entschlüsseler beide kennen müssen, wenn man dann hier eine einfache XOR-Verknüpfung macht und dann dieses Ding hier überträgt, dann ist das praktisch nicht zu knacken. Hat aber den Nachteil, dass man vorher eben dieses gemeinsame Geheimnis haben musste und dass man für jede weitere Kommunikation wieder so ein One-Time-Pad braucht, was man vorher ausgetauscht hat zwischen Sender und Empfänger. Und von daher sind diese ganzen One-Time-Pads nicht so übermäßig praktikabel. Entschlüsselung geht genauso. Also das XOR hat ja so eine wunderbare Eigenschaft, dass man das dann einfach nochmal XORt, also den Chiffretext nochmal mit dem One-Time-Pad XORt, und dann kommt genau wieder der Klartext raus. Permutationsverfahren ist wiederum eine andere Möglichkeit, immer noch im selben Alphabet zu bleiben, aber jetzt keine feste Zuordnung zu machen, sondern man macht keine Ersetzung, sondern man würfelt die durcheinander. Aber in einer nachvollziehbaren algorithmischen Art und Weise. In diesem Fall würden wir Gruppen von n Buchstaben bilden, also hier jetzt 4, wir würden immer 4 Buchstaben zusammenfassen. Hier haben wir den Klartext Permutationsverfahren und würden dann folgende Permutation anwenden. Die 1, das erste Zeichen, wird durch das dritte dargestellt, das zweite Zeichen wird durch das erste dargestellt, das dritte Zeichen durch das vierte und das vierte durch das dritte. Also, wenn wir uns das hier angucken, das erste Zeichen wird durch das dritte dargestellt, das heißt P geht in R über. Das zweite Zeichen wird durch das erste dargestellt, das heißt E geht in P über. Das dritte Zeichen R wird durch das vierte dargestellt, also R wird durch M repräsentiert, M. Und das vierte M wird durch das zweite dargestellt, also durch E. Wird also aus Perm wird RPME und so weiter und so fort. Wenn Sie die Gruppen entsprechend lang wählen, dann kommt dabei auch was heraus, was jetzt eine gewisse elementare Sicherheit liefert, zumindest was durch eine Häufigkeitsanalyse nicht zu knacken ist, weil eben hier auch ein Buchstabe immer wieder auf andere Buchstaben abgebildet wird. Hier wird das E in P abgebildet, hier wird das E in V abgebildet, hier wird das E in H abgebildet. Ja?
Ist sowas jetzt sicherer als ein vierstelliger Schlüssel nach dem Verfahren von heute? Das jetzt nicht.
Welches meinen Sie? Mit dem Alice. Also wenn Sie hier einen vierstelligen Schlüssel verwenden, der hier immer wiederholt wird, dann bringt das gar nichts. Also dann ist dieses Permutationsverfahren vermutlich immer noch etwas besser als das hier. Aber das Ganze können Sie sowieso vergessen. Also das sind alles Verfahren, die sozusagen die Historie etwas beschreiben. Aber heute, außer für Kindergeburtstage, keine sinnvolle Anwendung mehr haben. So, zur Entschlüsselung bei diesem Permutationsverfahren braucht man dann die entsprechende Inverse zu dieser Permutation, also Pi hoch minus 1. Die einem dann genau wieder das Ganze rückgängig macht und das Ursprüngliche wiederherstellt. So, heute ist es ganz erstaunlich, was Kryptologen, Kryptoanalytiker mit Hilfe von entsprechender Rechenpower zu Wege bringen. Und daher muss man die höchsten Anforderungen an Verschlüsselungsverfahren stellen, die also auch unter Berücksichtigung von Moore's Law für die nächsten 10, 20 Jahre noch hinreichend Schutz bieten. Heute soll es also auch bei Einsatz von Hochleistungsrechnern nicht möglich sein, bei Kenntnis des verschlüsselten Textes, des Kryptotextes, des Ciphertextes, die Nachricht M zu ermitteln. Und es soll auch nicht möglich sein, wenn man jetzt den Schlüsseltext und den Klartext kennt, aufgrund dieser beiden Informationen die Verschlüsselungsfunktion bzw. ihre Inverse herauszufinden. Beides soll auch unter Einsatz von Hochleistungsrechnern nicht in akzeptabler Zeit, das heißt nicht innerhalb von 1000 Jahren oder so, möglich sein. So, was wir schon gesehen haben, dass alle Verfahren, die einzelne Zeichen oder Buchstaben verschlüsseln, untauglich sind aufgrund dieser Häufigkeitsanalyse. Und das Gleiche gilt also auch, wenn man jetzt mit Paaren von Buchstaben arbeiten würde und immer Paare oder Triple verschlüsseln würde. Bei der Beurteilung der Sicherheit von Codes oder Verschlüsselungsverfahren betrachtet man diese unterschiedlichen Angriffe, deren Schwierigkeit von oben nach unten hin abnimmt. Am schwierigsten ist die Ciphertext-Only-Attack, wo man davon ausgeht, dass der Angreifer nur den verschlüsselten Text kennt, also irgendwie einen entsprechenden Kanal abhören kann, diese Bits mitschreibt und dann aufgrund dieser Bitfolge rauskriegen muss, was das für ein Klartext war. Etwas einfacher hat es der Kryptoanalytiker, wenn es ihm gelingt, dem, den er abhören will, einen Klartext unterzuschieben, den der dann verschlüsselt überträgt, weil er könnte den Klartext eben so manipuliert oder so gewählt haben, dass aufgrund der statistischen Eigenschaften des Klartextes auch der Ciphertext vielleicht gewisse Besonderheiten aufweist, die wiederum, wenn er das dann abfängt, Rückschlüsse auf das Codierungsverfahren ermöglichen. Also das war schon Chosen Plain Text Attack. Zwischendrin liegt die Known Plain Text Attack. Das heißt, ich kenne den Klartext, ich kenne den Schlüsseltext und versuche nun, die Verschlüsselungsfunktion herauszukriegen, damit ich auch zukünftig alle Nachrichten, die mit diesem Verfahren verschlüsselt werden, knacken kann. Und das Dritte war das, was ich Ihnen geschildert hatte, wenn der Angreifer den Text selbst wählen kann. Also dann fällt es ihm am leichtesten, dann hat er es ein bisschen schwerer und wenn er wirklich nur den Schlüsseltext hat, dann hat er am härtesten zu knacken. Ja, und die Forderung ist eben, dass gute Kryptoverfahren auch solche Chosen Plain Text Angriffe aushalten. Meistens sind die Verschlüsselungsverfahren so, dass nicht jetzt, wenn Sie so ein paar Megabyte Daten haben, dass diese ganzen Megabyte am Stück verschlüsselt werden, sondern meistens zerhackt man einen zu verschlüsselten Text in Blöcke. Und ein Faktor, der Auswirkungen hat auf die Güte der Verschlüsselung, ist die Blocklänge. Und da sollte man unter 64 Bit nicht gehen, weil je kleiner Sie die Blocklänge machen und wenn es sich beispielsweise um natürlich sprachliche Texte handelt, dann kommen Sie wieder nah an die Stelle, wo Sie einzelne Zeichen verschlüsseln. Wenn Sie 8-Bit-Blöcke machen und Sie verwenden irgendwie einen 8-Bit-ASCII-Code, dann würden Sie ja jeden Block, wäre ein Block genau ein Zeichen, dann würden Sie immer einzelne Zeichen verschlüsseln. Üblicherweise verwendet man als Verschlüsselungsverfahren einen Algorithmus, der im Prinzip bekannt ist, der aber als Parameter eine Zeichenkette erhält, sodass es Ihnen nichts nützt, wenn Sie wissen, wie der Algorithmus funktioniert, solange Sie diese Zeichenkette nicht kennen. Und diese Zeichenkette wird üblicherweise als Schlüssel bezeichnet. Das heißt, die Verschlüsselungsfunktion ist kein Geheimnis, aber der Schlüssel ist ein Geheimnis. Und dieser Schlüssel muss eben lang genug sein, damit eine Brute-Force-Attacke, das heißt ein Ausprobieren aller möglichen Schlüssel in akzeptabler Zeit auch von schnellen Rechnern nicht durchgeführt werden kann. Also Sie brauchen Schlüsselräume, die halt so viel, 10 hoch 20 Elemente haben, sodass ein Ausprobieren nur in 100.000 Jahren irgendwie vollständig gelingt. Dann muss Ihr Verfahren so sein, dass es die Eigenschaft der Konfusion und der Diffusion besitzt. Konfusion bedeutet, dass der verschlüsselte T Text in möglichst komplizierter Weise von der Kombination von Klartext und Schlüssel abhängt, sodass keine statistischen Zusammenhänge mehr da sind zwischen dem Klartext und dem verschlüsselten Text und dem Schlüssel und dem verschlüsselten Text. Dass der Klartext weder Klartext noch Schlüssel statistische Eigenschaften übertragen auf den Ciphertext. Die zweite Eigenschaft, Diffusion, heißt, dass jedes Bit des Klartextes jedes Bit des verschlüsselten Textes zumindest innerhalb dieses Blocks beeinflusst. Das heißt, wenn Sie ein Bit im Klartext umkippen, dann sollte nicht in dem verschlüsselten Text auch irgendwo ein Bit umkippen, sondern sollte sich der komplette Text ändern. An vielen Stellen, an der Hälfte der Bits. Genauso sollte auch die Abhängigkeit des verschlüsselten Textes zum Schlüssel sein. Das heißt, wenn Sie in Ihrem Schlüssel, das ist ja auch nur ein relativ begrenztes Ding mit vielleicht 128 oder 256 Bit, sollte, wenn Sie einen Bit des Schlüssels ändern, sich Ihr kompletter Block ändern. Das meint man mit Diffusion. So. Und grundsätzlich gilt, und das ist die letzte Folie für heute, man sollte den Angreifer nicht unterschätzen. Fehler, der häufig gemacht wird. Die Sicherheit eines Kryptoverfahrens zu beurteilen, ist Sache von Experten. Und mit Experten meine ich wirklich nicht Leute wie mich, sondern Kryptoanalytiker als ein Spezialgebiet innerhalb der Mathematik. Also nicht nur Kryptografen, sondern wirklich Leute, die sich auf die Analyse von Codes spezialisiert haben. Bei der Beurteilung der Sicherheit eines Kryptosystems muss man davon ausgehen, dass der Angreifer den Algorithmus kennt. Das ist bekannt unter dem Namen Kerckhoffs Prinzip, dass man nicht Security by Obscurity betreibt, also nicht dadurch glaubt, Sicherheit zu erzielen, dass man Algorithmusdetails geheim hält. Die sollten bekannt sein, weil die können nicht dauerhaft geschützt werden. Sondern die Qualität und die Sicherheit des Verfahrens muss im Schlüssel liegen, in der Tatsache, dass der Schlüssel nicht bekannt werden kann. Es gibt auch Leute, die glauben, ein Verfahren dadurch sicher, noch sicherer zu machen, dass sie es irgendwie doppelt gemoppelt anwenden oder zwei Dinge hintereinander anwenden unter Umständen. Bestenfalls wird die Sicherheit nicht besser, im schlimmsten Fall wird die Sicherheit sogar schlechter, weil nämlich manchmal die Kombination von zwei Verfahren eher dazu führt, dass sich die Sicherheitseigenschaften aufheben, als dass sie sich verstärken. Bitte? Inwiefern ist zum Beispiel, wenn man den Algorithmus versteht? Ich müsste jetzt ein bisschen recherchieren noch, um da ein Beispiel zu bringen, dass sie durch Hinzufügen eines weiteren Sicherheitsmechanismus das erste Verfahren schwächen. Ihnen fällt was ein?
Wenn ich zwei Verfahren habe, die sehen, dass ihr Passwort benutzt, kann es sein, dass bei zwei Verfahren das zu erraten ist.
Ja, im weitesten Sinne wäre das ein Beispiel. Und vor allen Dingen, viele Fehler entstehen dadurch, dass man ein im Prinzip gutes Kryptoverfahren, gutes Verschlüsselungsverfahren nutzt, aber bei der Implementierung und bei der Nutzung dieses Verfahrens Fehler macht und dadurch die im Prinzip vorhandene Stärke des Verfahrens verloren gegangen ist. Schönen Tag noch, bis nächsten Dienstag.